Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Raue im Gespräch mit spannenden Frauen in der Gastronomie.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu meiner neuesten Folge meines Podcasts Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Marianne Raue und ich betreibe seit 10 Jahren hier in Berlin ein mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnetes Restaurant zusammen mit meinem Geschäftspartner Tim. Heute habe ich die große Freude, Katharina Kurz von der Berlo-Brauerei bei mir willkommen heißen zu dürfen. Liebe Katharina, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Marianne, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Liebe Katharina, es wäre ganz wunderbar, wenn ich dich einmal bitten könnte, mal ein bisschen was von dir zu erzählen, deinen Werdegang, weil ich denke, es gibt einige Hörer, die dich noch nicht kennen und gar nicht wissen, wie du dahin gekommen bist, wo du heute eigentlich bist.
Sehr gerne. Ja, ich bin Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Berlo. Wir sind eine Craft-Brauerei und auch Gastronomie. Und ich bin 37 Jahre alt, komme aus Franken, also quasi eigentlich das Bier mit der Muttermilch mitbekommen. Habe dann aber in der Nähe von Frankfurt studiert, BWL studiert, war da auch viel im Ausland unterwegs und bin eigentlich am Anfang erstmal so einen klassischen Corporate-Unternehmensweg eingeschlagen, habe bei Bertelsmann gearbeitet, 6 Jahre lang. Und habe dann nochmal eine Auszeit gemacht, um zu promovieren. Also habe da meine Doktorarbeit geschrieben. Und also war eigentlich auf einem komplett anderen Weg. Und diese Arbeit näherte sich dann so dem Ende zu. Und ich wusste nicht so ganz, wie es weitergeht. Und wollte das eigentlich diese Auszeit auch nehmen, um mich so beruflich weiter zu entwickeln, zu orientieren, eigentlich mal zu fragen, wo will ich denn hin? Und ich merkte dann nur, Mensch, also zum großen Unternehmen möchte ich eigentlich nicht mehr, sondern ich würde gerne was selbst machen und wusste aber nicht so ganz was. Und dann ist auf einer Reise nach Australien kam mir dann diese schicksalhafte Idee, wo ich irgendwann merkte, das war 2014, wo ich dachte, Mensch, also obwohl wir eigentlich so stolz sind auf unsere Bierlandschaft in Deutschland, unsere Tradition, ist das eigentlich alles relativ langweilig. So das, was man so mitbekommt, ist eigentlich alles so Pilsner und Hefeweizen und das war's und wahnsinnig männlich geprägt. Und was ich da in Australien gesehen habe, war so kreativ, so tolle Etiketten und Namen und Biersorten, die ich noch nie gehört und gesehen hatte. Und da dachte ich mir, Mensch, das würde ich irgendwann mal gerne in meinem Leben als Nebenprojekt machen, so eine coole kleine Biermarke. Und das hat sich dann ein bisschen verselbstständigt.
Ich wollte gerade sagen, es waren bestimmt kurzweilige 6 Jahre, sag mal, weil wir haben jetzt 2020.
Ja.
Und ich meine, auch so ein bisschen nebenbei mal ein bisschen Bier machen, ist ja wohl ein ganz was ganz anderes geworden.
Ja, in der Tat, das war wirklich, das war total verrückt. Und ich bin dann nach Hause gekommen und habe das einem guten Freund aus Studienzeiten erzählt und stellte sich dann heraus, dass der das Thema Bier auch toll fand. Und der wollte sich aber das eigentlich selbst beibringen. Also der wollte mit seinem Papa sich das Heimbrauen beibringen. Und die hatten dann schon so ganz viele Bücher gekauft und die Homebrew-Töpfe zu Hause gehabt. Und ich habe halt so gemerkt, ich habe wieder ganz viele Vorstellungsgespräche gehabt und habe nur gemerkt, ich möchte eigentlich jetzt nicht mehr so ein kleines Rädchen in einem großen Unternehmen sein. Und gleichzeitig dachte ich mir, ich kann ja jetzt nicht meinen Lebenslauf irgendwie über den Haufen werfen und auf einmal Bier brauen, das ist ja völlig verrückt. Und ich habe mein ganzes Leben lang immer sehr auf mein Bauchgefühl gehört und war immer jemand, der sehr von Leidenschaft für ein bestimmtes Thema auch getrieben war. Und genau das habe ich dann auf einmal so gemerkt, als ich dann so darüber nachgedacht habe und recherchiert habe und darüber nachgedacht habe, Mensch, wir könnten jetzt zusammen eine kleine Biermarke oder dann eine Brauerei gründen. Da habe ich dann echt gemerkt, dass auf einmal so das Leuchten in den Augen, was ich eigentlich so ganz lange so ein bisschen vermisst hatte, das auch einmal zurück war. Und das war eigentlich so für mich der Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, was haben wir denn zu verlieren? Also vielleicht sollten wir das einfach mal starten. Da fehlte natürlich noch jemand im Bunde, nämlich der Braumeister. Den haben wir dann noch kennengelernt, Micha. Und dann ja, haben wir uns ins Abenteuer gestürzt.
Wie habt ihr den kennengelernt?
Wir sind an die sogenannte Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei. Also so neben Weihenstephan ist das so das große Brauereiinstitut in Berlin. Und haben uns da vorgestellt und haben davon erzählt, was wir machen wollen. Und haben so einen Aushang gemacht tatsächlich.
Ach, so ganz klassisch.
Wirklich klassisch einen Aushang gemacht. Und das ist wirklich, im Nachhinein ist das sehr, sehr lustig, weil wenn ich zurückdenke, was die wohl von uns gedacht haben, weißt du, da saßen diese zwei BWLer und haben gesagt, komm, wir machen jetzt eine coole kleine Biermarke und suchen jetzt einen Braumeister. Und dieser Aushang war auch wirklich sehr lustig, weil er irgendwie so die ganze Klaviatur des Startup-Bullshit-Bingos beinhaltete. Also es war so, wir hatten noch keinen Namen und wir hatten aus irgendeinem Grund die Internetdomain megabier.com. Und das war dann wirklich so eine Überschrift, Megabier. Und da war so, spannendes Startup sucht Braumeister für die Eroberung des Biermarktes und flache Hierarchien. Also wir hatten ja nichts. Also es war ganz lustig. Und auf diesem Bier, auf diesen Aushang haben sich zum Glück trotzdem einige Leute beworben und darunter war auch Micha und war damals, glaube ich, zarte 25, war wissenschaftlicher Mitarbeiter dort, also hat Brau und Melzer gelernt, Braumeisterausbildung dann gemacht und das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, also wir haben uns kennengelernt und so zwei, dreimal getroffen und dann haben wir gesagt, komm, wir wagen das zusammen. Das war echt spannend. Auf jeden Fall.
Toll, wenn man sich überlegt, was jetzt daraus entstanden ist.
Ja, das ist wirklich verrückt. Also wir sind dann, ich erzähle einfach mal
Story. Und wir trinken
diesen wunderbaren...
was man kurz erwähnen sollte und wir sollten auch mal einmal ganz kurz vielleicht mit den Gläsern nochmal anstoßen. Das obligatorische Gläser anstoßen. Wir stoßen heute an mit... Weil ich befinde mich ja noch immer noch in 10 Jahren Restaurant Tim Raue Feierlichkeitens Stimmung. 2010 Dom Perignon. Und ich finde, der passt ganz hervorragend zu dem
Abend.
Der
ist wunderbar. Vielen Dank. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum. Das ist eine riesige Leistung.
Ja, ist Wahnsinn. Also ich habe mich ja, als es so Richtung die 10 Jahre ging und ich ja wusste, dass jetzt kommt der September und das ist ja so eine besondere Zeit, dann... konnte mich irgendwie noch gar nicht so richtig freuen, weil man ja auch momentan so einen Druck hat mit vielen anderen Dingen durch diese Corona-Zeit. Aber so jetzt, wo dieser Tag verstrichen ist, wo wir das erste Mal aufgemacht haben vor 10 Jahren, man weiß, momentan passiert noch nichts Böses, was das alles ganz toll kaputt machen kann. Da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen entspannt, dann komme ich auch wirklich freuen, dass wir nach 10 Jahren immer noch da sind
und es wird euch noch lange geben.
Tolle Gäste davon haben bin ich und überzeugt. Tolle weiter und ja, schauen wir mal.
Super.
Ich bin ja so wahnsinnig beeindruckt. Also, als ich das erste Mal auch zu euch gekommen bin, bin ich durch eine Freundin von mir überhaupt auf euch aufmerksam geworden, weil ich muss ja sagen, weil du hast mich heute ja auch schon gefragt, Marie, du trinkst ja gar kein Bier, oder? Also ich trinke eher selten Bier und wenn, dann habe ich das Bier getrunken, was mein Vater damals, der leider verstorben ist, vor ein paar Jahren getrunken hat. Und das gab es auch bei uns im Restaurant. Und das ist jetzt irgendwie nicht mehr bei uns auf der Karte, sondern wir haben tatsächlich euer Bier.
Worüber ich mich sehr freue.
Aber das Handwerkler musste gehen. Ja, aber wir haben das, ich glaube, 9 Jahre jetzt. Oder wir arbeiten, glaube ich, schon über 2 Jahre mit euch. Also 8 Jahre war es da.
Ja.
Und ich glaube, ich kann auch so einen Tanzäpfle trinken, ohne dass es jetzt auf der Karte ist. Aber ihr habt uns echt auch ganz schön weggefickt mit was ihr da macht und mit eurer sehr angenehmen Kreativität. Man hat bei euch immer das Gefühl, dass alles, was ihr tut, hat wirklich auch Sinn und Verstand. Und was ich auch sehr an euch schätze, dass ihr so als Unternehmen so... ausstrahlt, dieses Think Outside the Box, also dass ihr wirklich mal das Größere ausseht, aber immer sehr nah am Kunden. Das finde ich halt auch so wichtig. Ihr seid wahnsinnig, ich habe auf jeden Fall immer das Gefühl, sehr kundenorientiert und sowohl mit der Brauerei als auch, auch mit dem Restaurant, weil wir haben ja jetzt auch schon, glaube ich, zweimal sogar schon eine Feier bei euch gemacht. Wir haben einmal die Weihnachtsfeier bei euch gemacht und dann haben wir ja ganz spontan noch eine Brauereiführung bekommen. Wir waren alle super begeistert von. Ne? Und einfach dieses, dass man merkt einfach, wenn man mit euch Kontakt hat, egal mit wem, dass es immer sehr persönlich ist. Also, dass man auch als Kunde wahrgenommen wird, was ich ganz, ganz positiv finde.
Schön, das freut mich sehr zu hören. Ja, also wir wollten wirklich eine neuartige Biermarke und Brauerei und dann auch Gastronomie machen, die einfach vieles anders definiert und mit vielen Dingen bricht, was man eigentlich so traditionell unter Bier versteht in Deutschland. Auf der einen Seite, das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen, ist immer so Frauen und Bier. Der Biermarkt an sich ist schon wahnsinnig männlich geprägt. Das ganze Marketing ist eigentlich eher auf den Mann ausgerichtet. Zumindest war das also früher vor allem noch viel mehr so, wenn also für Frauen war ein Produkt vielleicht dann, wenn man ein bisschen Fruchtsaft noch, wenn es irgendwie das Grapefruit-Weizen, das war dann, das ging dann irgendwie an Frauen oder so. Das fand ich immer doof, weil ich glaube, dass Bier auch wahnsinnig vielen Frauen schmeckt. Und ich glaube, vieles ist auch so ein bisschen gelernt eigentlich, wo du eher denkst, ach, wenn ich jetzt in einem Restaurant mit einer schönen Tischdecke sitze, kann ich ja kein Bier bestellen, da gehört eigentlich eher ein Wein dazu. Und damit möchten wir eigentlich auch so ein bisschen aufräumen und ein Bier wirklich nochmal in ein anderes Licht stellen und zeigen, wie viele Nuancen es dort auch gibt und wie vielfältig Bier sein kann und dass das auch, dass du Bier auch durchaus in einem anderen Glas trinken kannst, das auch mit der weißen Tischdecke mithalten kann. Und ich war immer jemand, ich habe dann auch in einem feinen Restaurant immer gerne, wenn ich Lust auf ein Bier hatte, habe ich mir ein Bier bestellt. Und das möchte ich eigentlich, dass wir da mehr hinkommen und dass mehr Leute das auch verstehen. Und als es dann darum ging, dass wir, also wir haben dann so ein Jahr, eineinhalb Jahre hatten wir dann so ein bisschen unser Bier verkauft und haben gedacht, Mensch, also eigentlich würden wir jetzt gerne, hatten damals noch keine eigene Brauerei, wir haben woanders produziert und haben gesagt, eigentlich brauchen wir jetzt, wir hätten gerne so eine Heimat, also Bier braucht Heimat, sage ich immer. Und dann haben wir nach einer Location gesucht und haben einen wahnsinnig tollen Ort gefunden, direkt am Gleisdreieck, direkt neben dem Park. Zwei U-Bahn-Stationen kreuzen sich, U-Bahn-Linien kreuzen sich überirdisch. Also man wähnt sich fast in Brooklyn. Es ist noch Kreuzberg, aber irgendwie so ein neuer, urbaner Teil von Kreuzberg, so direkt an der Grenze zu Schöneberg. Und wir haben uns wahnsinnig in diesen Ort verliebt. Und die Schwierigkeit an diesem Ort, oder ist sie immer noch, ist, dass wir irgendwann wieder weg müssen. Also wir sind in der Zwischennutzung, irgendwann kommen da fünf große Bürogebäude hin. Aber wir fanden diese Idee so toll, diesen Ort auch, wenn auch nur temporär, zu beleben und kamen deshalb damals auf die Idee, die Brauerei aus Schiffscontainern zu bauen. Also das ganze Gebäude besteht aus 38 gebrauchten Schiffscontainern. Und dann haben wir gesagt, okay, also nur eine temporäre Brauerei, das ist verrückt. Wenn, müssen wir da auch einen Ort schaffen, wo die Leute auch herkommen können und uns und unsere Biere und Berlo erleben können. Und da kam eigentlich der erste Gedanke, Mensch, lass uns doch eine Gastronomie aufmachen. Ich weiß noch, als wir angefangen haben und ich auch mit so ein paar anderen Brauern gesprochen habe, habe ich auch mal so, und macht ihr eine eigene Gastro oder überlegt ihr, also um Gottes Willen, Hände weg von Gastronomie. Das haben mir, glaube ich, so viele Leute gesagt. Aber wir haben dann gesagt, ach komm, wir schaffen das schon irgendwie. Und da kam dann ein sehr wichtiger Mensch noch mit an Bord, der Ben Pommer. Der gelernter Koch ist, auch in der Sterne-Gastronomie gelernt hat, aber dann sehr spannend ein eigenes Catering-Unternehmen hatte, dann aber auch so für die neue Heimat zum Beispiel so Streetfood-Konzepte kuratierte. Also glaube ich, so eine sehr spannende Mischung im Foodleben hatte. Und wir haben beide tatsächlich um dieselbe Fläche gepitcht. Also wir haben beide ein Konzept für diese Fläche am Gleisdreieck entwickelt. Und wir waren aber schon so ein bisschen weiter hinsichtlich Finanzierung und Konzept. Und dann meinten die Vermieter, Mensch, sprecht doch mal miteinander, vielleicht passt das. Und so kam eigentlich Ben an Bord, der jetzt so mit mein wichtigster Kompagnon bei Berlo ist. Und wir haben uns wirklich hingesetzt und mal angeguckt, was bedeutet denn eigentlich Biergastronomie in Deutschland und Brauhausküche, ne? Was ja auch eine wahnsinnige Tradition hat und wo ich auch unglaublich gerne hingehe, wenn ich in München oder in der Heimat bin oder in Köln. Aber gleichzeitig, wenn man sich diese Gastronomie anguckt, ist es wahnsinnig deftig, sehr fleischlastig. Ne? Es ist eigentlich immer Fleisch und eine Sättigungsbeilage. Und man geht eigentlich da raus und ist satt und glücklich, aber auch sehr voll. Und es ist irgendwie nichts, was man sich jetzt... ne? Es ist irgendwie so ein ganz bestimmter Moment, wo man dann irgendwie so ins Brauhaus geht.
Wie man sich so einen Schweinsbraten vorstellt.
Genau.
Ja. Die Haxe, genau.
Ja, oder dann gibt es so die amerikanische Variante, das sind Burger und Chicken Wings und sowas. Ne? Und da haben wir gesagt, Mensch, eigentlich haben wir doch jetzt die Chance, wenn wir schon dieses Thema Bier und Biervielfalt neu spielen können. Gleichzeitig sind wir ein Bier mit einem sehr komischen Namen, also Berlo Brillo geschrieben, der altslawische Ursprung des Namens Berlin. Wir machen ein Gebäude aus schwarzen Schiffscontainern. Eigentlich können wir doch alles einmal komplett neu spielen. Und so haben wir eben gemeinsam, oder Ben vor allem federführend auch, das Konzept entwickelt, dass wir einen Fokus auf Gemüse legen. Also wir haben wirklich tolle, eigenständige Gemüsegerichte, gesmoked oder im Salzteig gegart, fermentiert, die wunderbar zum Bier passen. Und es gibt auch Fleisch, aber das ist die bewusste Beilage. Also wir fragen immer, darf es auch Fleisch dazu sein? Also wir haben das einmal umgedreht. Und 2017 sind wir damit an den Start gegangen. Da haben uns, glaube ich, einige Leute für ziemlich verrückt erklärt. Aber ich glaube, jetzt zeigt sich auch, dass das sehr den Zeitgeist getroffen hat oder vielleicht ein bisschen voraus war.
Ja, also ich erinnere mich auch, dass am Anfang, glaube ich, der ein oder andere Journalist damals Schwierigkeiten damit hatte, um wie das Konzept zu verstehen. Und ich bin so froh, dass ihr euch habt nicht ins Buchshorn jagen lassen, sondern es wirklich durchgezogen habt, weil es ist einfach so eine Freude, bei euch da zu essen und zu trinken. Das macht wirklich richtig Spaß, weil du hast es ist halt auch einzigartig, so das Konzept, auch mit dem Gemüse. Und das ist ja auch wirklich mit ganz viel Liebe immer alles gemacht. Und man merkt halt auch, dass die Küche sich wahnsinnig viel Gedanken macht. Und das Gute ist, ich bin ja jemand, der das sehr schätzt, die Sachen schmecken. Auch wirklich nach was. Ja. Ne? Die schmecken wirklich nach dem Gemüse durch das Fermentieren und das Einsäuern und was sie da alles machen. Wahnsinnig lecker. Und das ist auch nicht so was Abgehobenes, was man nicht verstehen kann, sondern es ist einfach da. Also ich finde, dass die Gemüse im Geschmack immer nochmal durch die verschiedenen Sachen, wie sie bearbeitet werden, eben noch intensiver werden. Ja. Also das finde ich halt richtig toll.
Ja. Und wir versuchen auch immer so ganz undogmatisch daran zu gehen und wirklich, also das war immer mit das Stichwort für mich Zugänglichkeit. Wenn man sich so die Craft-Bier-Szene anguckt, diese handwerkliche Bierszene war am Anfang immer, ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit einer Kunstgalerie, wo man reingeht und dann traut man sich nicht so ganz zu fragen. Man denkt, wenn ich jetzt frage, was bedeutet das denn oder warum ist jetzt das Bild so oder die Skulptur, dann denkt derjenige, ich bin unwissend. Und so habe ich manchmal so ein bisschen die ersten Craft Beer Bars oder manche Bars damit verglichen. Ja? Also, dass man sich gar nicht so richtig traut zu fragen, was ist denn das jetzt für ein Bier und warum kostet das so viel und warum hat das so viel Alkohol und vielleicht schmeckt mir es auch einfach nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Also die haben auch vollkommen ihre Berechtigung. Ich liebe auch diese Bars, aber mir war es halt immer wichtig zu sagen, wir müssen neue Leute an dieses Thema heranführen und das schaffen wir eigentlich nur, wenn wir irgendwie auf Augenhöhe einen Ort schaffen, wo du einfach reingehst und wenn du noch nie in deinem Leben was anderes als Pilz getrunken hast, alles gut. Kriegst du auch, aber lass uns doch mal dir noch ein paar andere Biere zeigen. Und da haben wir zum Beispiel immer unser Tasting Board, Das sind so 5 verschiedene Biere von, wir fangen mit Sauer an, mit einer Berliner Weiße, über eher klassisch Helles, dann kommen so die bisschen internationalen Bierstile, Pale Ale, IPA, bis hin zu einem Baltic Porter, das sind eher so richtig dunkel, Kaffee, Röstaromen mit drin hat. Und das zeigt so eine super breite Klaviatur des Bieres. Und was wir dazu dann auch noch anbieten, ist so, wir nennen es, also es ist eigentlich ein Mini-Food-Pairing oder ein Mini-Käse-Pairing. Also du kriegst da wirklich nur so einen Mini-Hubs, der einfach wahnsinnig toll zeigt, wie Essen auch zum Bier passen kann.
Das ist eine tolle Idee, das wusste ich gar nicht,
ja, dass ihr das habt. Ja, musst du noch mal kommen.
Ja, ja.
Nun, meine Lieblingskombination, das klingt immer so abgefahren, ist ein Stück fermentierter schwarzer Knoblauch.
Oh, ich liebe fermentierten schwarzen Knoblauch.
Das ja, ne?
Das stinkt nicht danach.
Und stimmt.
Und der schmeckt richtig gut, weil der hat auch so einen ja. ganz eigenen, ja. so einen leicht süßlichen, aber so, der ist nicht so pelzig auf
genau.
der Zunge. Ich meine, ich esse sowieso sehr gerne Knoblauch, aber das ist eine ganz angenehme Art und Weise, Knoblauch zu genießen.
Absolut.
Und zu welchem Bier?
Und das zum Baltic Porter, also zu diesem dunklen Bier. Das ist mind-blowing. Also das ist wirklich so eine tolle Kombination. Und vor allem liebe ich wirklich den Blick bei den Leuten, wenn man die Kombination erstmal erzählt und dann verzieht sich immer das Gesicht, weil sie sagen, was, Knoblauch? Und dann so, probiert doch bitte mal. Und dann ist so ein totaler Aha-Moment. Und das ist eigentlich schön. Also das sind die tollen Momente, glaube ich, dass wir kriegen viele Leute, die kommen, wir haben Leute, die kommen wegen Bier und sind dann wahnsinnig positiv vom Essen überrascht. Wir haben Leute, die kommen wegen Essen, weil wir auch viel gute Presse natürlich bekommen haben, sind die bei weitem natürlich nicht so viele Punkte wie ihr, aber sind die einzige, soweit ich weiß, Biergastronomie, die seit Anfang an im Gumio auch vertreten ist in
Toll,
Deutschland. Oh, dankeschön, aber mit ganz niedrig. Nein, aber überhaupt mehr. Die Kategorie Pop ist es jetzt.
Ja.
Genau, ja, ja. Und genau, also viele Leute kommen wegen dem Essen und entdecken dann das Bier. Und dann gibt es auch die Leute, die kommen einfach wegen der Location, weil es schön ist und weil wir einen riesen Biergarten haben und entdecken dann beides. Also das ist eigentlich so die maximal mögliche positiv gemeinte Angriffsfläche.
Wie ist denn das im Sommer, wenn ich als jetzt zu normalen Zeiten, nicht gerade zu Corona-Zeiten, aber wenn ich regulär im Sommer zu euch in den Biergarten komme, da habt ihr ja auch so ein bestimmtes Konzept, oder?
Ja, im Biergarten, das ist tatsächlich manchmal so ein bisschen tricky, weil im Biergarten können wir nicht das gleiche Level an Essen und Service bieten. Das würden wir haben 650 Plätze im Biergarten, das kriegen wir einfach nicht hin aus unserer Küche heraus. Und das heißt, im Biergarten haben wir ein sehr viel reduzierteres Konzept. Das ist Selbstbedienung. Und wir haben eine Mischung aus, da gibt es auch ein bisschen mehr Fleisch als das dann im. da gibt es auch eine gute Bratwurst, die wir aber.
Es gibt auch Eis, wenn ich mich richtig
Es gibt auch Eis, es gibt Rosa Canina-Eis. Okay. Und ich muss immer lachen über diese Bratwurst, weil die hat irgendwie, Ben hat, glaube ich, irgendwie 30 Bratwürste getestet, bis eine war, die wirklich den Qualitätsansprüchen auch genügt hat. Und das hat so lange gedauert, dass es eine Saison gar keine Bratwurst gab. Und dann gab es immer so auf dem Menü stand immer so Berlo-Bratwurst coming soon. Das war dann die coming soon Bratwurst. Wahrscheinlich verflucht er mich jetzt, dass ich das erzähle. Also sehr lustig. Und ansonsten machen wir...
Entschuldigung, das ist so... Aber manchmal ist das so. Aber
ja.
Ich meine, es ist ja auch... Es steht ja auch für euch, dass ihr dann nicht einfach irgendwas nehmt, um dann halt was zu verkaufen, sondern
ja.
das halt absolut... ihr dahinter stehen wollt und keine Zugeständnisse macht.
Ja.
Ich finde das wunderbar. Das ist natürlich auch sehr mutig, beziehungsweise manch einer will sich das vielleicht auch nicht leisten und macht das dann halt einfach, weil er den Umsatz irgendwie unbedingt haben für diese Bratwurst.
Ja.
Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man wirklich dann auch hinter seiner Qualität steht und sagt, nein, es gibt Coming Soon Bratwurst erst, wenn sie die Qualität hat, die wir haben wollen.
Das stimmt.
Toll.
Und noch eine lustige Anekdote. Wir haben mal dann mit dem Team die Hauptfragen gesammelt, die Gäste stellen. Wir haben da ja also einen unglaublichen Durchlauf im Sommer an Menschen und viele Touristen auch und so. Und die Nummer 1 Frage ist, wo gibt's Pommes? Und wir weigern uns vehement seit nunmehr 4 Jahren, Pommes zu servieren, weil wir auch sagen, Mensch, wenn, also jetzt irgendwie so TK-Pommes einfach in die Fritteuse zu werfen, das wäre auch nicht der Anspruch, und irgendwie dann die Pommes selbst zu machen für einen riesigen Biergarten, das ist irgendwie auch nicht wirklich machbar. Also das ist auch ganz lustig. Also wir versuchen so eine gute Balance zu finden, haben einen tollen Wassermelonensalat auf der Karte. Aber es ist tatsächlich ein bisschen tricky, dadurch, dass viele erstmal nicht verstehen, okay, warum gibt es das Essen von innen nicht außen und umgekehrt, und die dann innen reservieren und sagen, ich möchte jetzt aber doch gern draußen sitzen bei dem guten Wetter. Mal gucken, also wir haben so ein bisschen diesen Sommer durch Corona haben wir ein bisschen mal gespielt und hatten auch außen einen Bereich, den wir dann als Restaurantterrasse quasi mit Service gemacht haben. Müssen wir mal gucken, ob wir das nächstes Jahr vielleicht weiterführen. Das ist natürlich nicht immer so einfach dann auch zu kommunizieren, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach viel experimentiert und guckt, was funktioniert.
Ja, dass man offen bleibt.
Ja.
Wenn ich jetzt mal eine Frage stellen dürfte, da würde ich jetzt mal meine Brille aufsetzen für diejenigen, die nicht wissen, dass ich eine trage. Würde dich gerne fragen, würdest du sagen, dass es für dich als Frau in deiner Branche besonders schwer ist, dich durchzusetzen oder ernst genommen zu werden? Weil du arbeitest ja jetzt wirklich in einer Branche, die ganz klar, da braucht man gar nicht drum rumreden, männerdominiert ist.
Jein. Ich glaube, das war am Anfang, war das relativ schwer, und ich glaube, das wurde auch, also ich rede jetzt erstmal über die Bierbranche, weil damit habe ich ja angefangen. Das war schon spannend, gerade als man so, wir sind ja in diesen Craft-Bier-Markt, oder also ich weiß gar nicht, ob man es Markt nennen kann, diese kleine Craft-Bier-Szene quasi hineingetreten, die super männlich war. Also erstmal die Craft-Beer-Szene und dann auch der Biermarkt an sich. Wenn man da, also gerade wenn man so auf Getränke, Fachgroßhandelsveranstaltungen geht, dann ist wirklich sehr viele dunkle Anzüge. Auf jeden Fall, da habe ich schon so am Anfang so ein bisschen gemerkt, dass da relativ viel Skepsis, glaube ich, war, und irgendwie habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das war so eine Grundskepsis, dass da jetzt eine Frau, und dann hat die auch noch irgendwie BWL studiert und was weiß ich, was ist denn da jetzt die Legitimation? Ja, und dachte ich mir, es ist egal, also es ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt bärtig, männlich und tätowiert wäre, gewesen wäre, wie gesagt, dann hätte da überhaupt, egal was der Background ist, da hätte überhaupt niemand gefragt, weil der klar macht der Bier. Und das fand ich unfair. Und es war wirklich lustig, weil so gerade am Anfang, manchmal merke ich es noch, also dass, wenn wir auf irgendwelchen Messen oder Bierfestivals oder sowas waren, das dann immer so, kann ich mal mit dem Chef sprechen oder so. Also es wurde eigentlich so davon ausgegangen, dass ich jetzt da hier nicht was zu sagen habe, sondern da muss doch jetzt mal der Typ hervorkommen, der alles erklären kann. Das war schon echt spannend, und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber das beobachte ich immer noch ab und zu, wenn ich irgendwie mit einem männlichen Kollegen oder meinem Vertriebschef oder was weiß ich irgendwo hingehe und die kennen uns überhaupt nicht, dann wird erstmal so, kommt der Blick, das ist ganz, ganz spannend. Aber ich glaube, dass wir mit Berlo und unserem Konzept einfach so in Kürze einfach viel Aufmerksamkeit und auch irgendwie Respekt da bekommen haben, dass sich das schon gewandelt hat. Und jetzt habe ich so eher so ein bisschen das Gefühl, dass man dann so ein bisschen als, wir brauchen ja noch eine Frau auf dem Panel, gibt ja nicht so viele. Ja, also mittlerweile finde ich es nicht mehr schwierig. Ich glaube, dass ich mir da einfach einen guten Weg auch gesucht habe. Aber es ist nicht einfach, gerade am Anfang. Und ich weiß das auch von vielen Barbesitzerinnen, Brauerinnen, Braumeisterinnen etc. Also das ist, ist auf jeden Fall ein Thema. Aber gleichzeitig finde ich vor allem, dass das Craft Beer, ist immer so, dieser Begriff ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Einfach so diese vielfältige Biervielfaltszene, sehr viele tolle Frauen hat und glaube ich auch dazu führt, dass viele Frauen Fans von Bier werden und da sehr viel Raum bietet. Und das ist total schön, weil man wirklich einfach mit einer anderen Herangehensweise und Leidenschaft und auch Kulinarik irgendwie an das Thema rangeht. Und ich finde, das bietet sehr viel Platz für Frauen. Und also mir war es halt mit Berlo immer wahnsinnig wichtig. Ich wollte auch nie ein Frauenbier machen. Das ist auch doof, finde ich. Ja, also gibt es ja auch so ein paar, okay, jetzt machen wir ein Frauenbier oder dieses Bier ist jetzt nur für Frauen. Also wir machen einfach Bier für Menschen. Und ich möchte einfach, dass wir geschlechtsneutral kommunizieren und so, wie wir auch das Unternehmen aufstellen. Da möchte ich einfach einige Sachen richtig und anders machen. Und wir haben zum Beispiel letztes Jahr, und da bin ich echt stolz drauf, dass wir das gemacht haben, wir haben in unserem Biergarten immer die ganzen Fußball-Weltmeisterschaften gezeigt. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, haben immer viel Geld in eine große Leinwand investiert und haben großes Public Viewing gemacht. Und letztes Jahr war ja die Frauen-WM. Und dann haben wir so recherchiert und wir haben ehrlich gesagt relativ spät dran gedacht. Und es gab nirgendwo in Berlin und auch nirgendwo in Deutschland, soweit wir richtig informiert sind, wirklich irgendwie großes Public Viewing, wo es irgendwie eine Leinwand gab. Und da haben wir echt lange überlegt und haben gesagt, oh, kommen da Leute? Und haben noch versucht, Sponsoren zu finden und haben aber gesagt, weißt du was, für Berlo und für uns, das ist für das, was wir stehen, ist das richtig. Und wir machen das jetzt einfach. Und dann haben wir in diese große Leinwand investiert. Und am Anfang war das Wetter ganz schlecht. Und wir haben gedacht, oh Gott, wenn jetzt niemand kommt. Und am Ende waren da irgendwie 1500 Leute im Biergarten gesessen.
Wow, toll.
Und haben die Frauen-WM geguckt.
Ach schön, das freut mich.
Und das ist, ja, das ist mir wichtig. Jetzt bin ich sehr ausgeschwiffen.
Nein, wunderbar.
Nee. Frage.
Nee, das finde ich toll. Nee, und auch, dass die Leute das dann auch wahrnehmen.
Ja, und übrigens, jetzt muss ich jetzt noch eine Anekdote erzählen. Da war ich auch auf einer Bierbranchenveranstaltung mit wirklich mir sehr lieben Biermanagern, männlichen Biermanagern, die ich sehr schätze. Und es war so lustig, weil wir haben über das Thema Fußball gesprochen. Und ich habe gesagt, wisst ihr, was haltet ihr davon? Weil ihr macht ja was mit Fußball. Ich würde mit Berlo gerne, ich würde das Thema Frauenfußball gerne fördern. Nicht nur, wir haben jetzt diese Leinwandgeschichte gemacht, aber ich möchte gerne überlegen, wie wir da irgendwie näher gehen. Nein, mach das nicht. Und Fußball, das ist doch eher, nein, da musst du, wenn, auf die Männer gehen. Und nee, und da kommst du in so eine Nische. Und da dachte ich so, also euch werde ich es zeigen. Und wie wir das machen. Also, watch out. Wir haben immer wahnsinnig viele Ideen und es ist eher, dass wir uns so ein bisschen bremsen und fokussieren müssen, gerade in der jetzigen Zeit. Also wir bekommen auch wahnsinnig viele Locations immer angeboten. Und am Anfang haben Ben und ich auch alles uns immer angeguckt. Haben gesagt, ja, okay, gucken wir an und haben immer überlegt und haben auch mal so an einem oder anderen Konzept gefeilt, was nicht super realistisch war, weil wir dachten, ach komm, lass doch mal gucken. Und da geht wahnsinnig viel Energie drauf. Also jetzt sind wir gerade eher so, dass wir sagen, komm, wir müssen uns jetzt so ein bisschen fokussieren und genau definieren, wie wir eigentlich weitermachen wollen. Fakt ist, dass wir weitere Gastronomien aufmachen wollen. Wir haben ja neben, ich habe ganz vergessen, wir hatten neben zu erwähnen, wir haben ja neben unserem Brewhouse am Gleisdreieck auch noch eine zweite Gastronomie, die gerade Pause macht im KDW.
Ich weiß. Ja. Ich vermisse das schmerzlich.
Ja, das Berlo Chicken and Beer.
Ja, so lecker.
Da haben wir auch eine schöne Story, weil also wir haben uns dann mit dem KDW angenähert und haben gesagt, Mensch, also ich glaube, unsere Marken würden wahnsinnig gut zusammenpassen, ob wir nicht da auch was in der sechsten Etage, die ja gerade sehr erneuert und auch ein bisschen verjüngt wird, ob wir was zusammen machen können. Und dann haben sie uns 2018 einen Platz angeboten und wir haben lange überlegt, was wir da für ein Konzept machen. Und haben gesagt, okay, erstens können wir dort an dem Ort nicht so aufwendig kochen wie am Gleisdreieck. Und zweitens, vielleicht überfordern wir auch damit die Leute. Also wir haben sehr viel zugehört und haben gedacht, also das KDW ist ja auch wirklich so wahnsinnig viel Tradition und nicht alter Westen, nein, aber einfach alteingesessenes Westpublikum. Westen, ja. Ne? Und da wollten wir dann nicht so mega hipsterig, craftbeerig daherkommen. Und wir haben dann zugehört und haben mitbekommen, dass an dieser Stelle bis vor 3 Jahren ein alter Hühnchengrill war. Und dass sich wirklich ganz viele KDW-Fans immer noch vehement beschwert haben, 3 Jahre danach, warum denn dieser Hühnchengrill weg wäre und wann er denn wiederkommt. Und wir sagen, ha, vielleicht sollten wir den Hühnchengrill wiederbringen, aber in geil. Und deswegen haben wir dann eben so Kikok-Maishähnchen. Ja,
das ist so ein tolles Maishähnchen.
Ja.
Tolle Qualität.
Wunderbares Huhn gibt es dann als Grillhähnchen oder als Fried Chicken oder als Caesar Salad. Natürlich, wenn man den Preis sich dann anguckt, wo viele, es war wirklich lustig, weil am Anfang standen da so ein paar alteingesessene KDW-Fans und ein älterer Mann kam dann so vor den Stand und guckte auf die Tafel und meinte nur, ihr werdet untergehen. Das ist unsere favorite Story aus den Anfangswochen im KDW, weil einfach dieses Maischen eine unglaubliche Qualität hat.
Das muss man gegessen haben. Ja. Und es wirklich, und dann nicken. Also ich bin ein Riesenfan vom Kikok-Hühnchen,
ja.
Weil das ist so gut von der Qualität, dass ich am Anfang, als ich es mir selber gekauft habe, mein Fleischer hier bietet es nämlich auch an, dass ich Probleme hatte damit, das zu garen, weil das immer noch so saftig innen ist, wenn es durch ist, dass du denkst, es kann nicht durch sein, weil es ist so saftig.
Ja.
Du musst es nochmal reinschieben. Das wird überhaupt gar nicht so fest. Und auch, das hast du bei normalen Biohühnchen, hast du das auch, dass die immer so fest werden.
Ja.
Das ist so super zart, das kannst du für 2 Stunden im Ofen tun und ist immer noch nicht tot. Das ist unglaublich. Und das kostet natürlich aber auch, aber dann esse ich lieber 3-mal weniger oder 2-mal weniger ein anderes Huhn und esse dafür total lieber einmal Kikok-Huhn.
Weil vor allem wirst du vom besser halben Hähnchen können eigentlich 2 Leute satt werden. Das ist Wahnsinn,
große Hähnchen,
was da an Fleisch auch dran ist. Naja, auf jeden Fall, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Haben ihr werdet wir dann, untergehen.
Wir werden untergehen, sind wir nicht. Das wurde dann sehr erfolgreich. Genau. Da mussten wir jetzt leider, das wird gerade umgebaut. Also KDW baut systematisch gerade über mehrere Jahre diese Etage um. Das heißt, gerade haben wir eine kleine Chicken- und Bierpause. Werden dann aber hoffentlich an einem neuen Ort, in neuem Glanz dann zeitnah da auch wieder am Start sein. Und da sind wir natürlich jetzt gerade am Überlegen und der Planung, dass wir sagen, wir wollen eigentlich kleinere Konzepte machen, die immer mit Bier in Verbindung stehen, die in Berlin aber auch irgendwie individuell dem Ort zugeschnitten sind. Und wir können uns auch total gut vorstellen, unser Bier und unser kulinarisches Konzept auch außerhalb Berlins zu tragen. Wie, in welcher Form, mit wem, wo, das ist gerade alles noch so ein bisschen in der Findungsphase. Aber ich glaube, das Potenzial haben wir dazu auf jeden Fall. Und wahrscheinlich wieder mit mehr Gemüse, nicht nur Chicken.
Aber ist auch sehr, sehr, sehr schön. Ist halt einfach auch ein super interessantes Konzept. Und es ist halt dieses, ich glaube, wenn man gründet, dann sollte man halt auch immer darauf achten, dass man wirklich so ein Nischenprodukt hat, also ein Nischenkonzept, was einem halt wirklich auch von anderen irgendwie abhebt, was einen so interessant macht, dass man wirklich auch gerne ausprobiert wird, dass die Leute einen wirklich gerne besuchen kommen. Aber wenn du jetzt so über die letzten 6 Jahre nachdenkst, du hast ja vorher, glaube ich, nie vorgestellt, dass du mal gründen würdest. Wenn du jetzt so Frauen einen Tipp geben könntest auf dem Weg, was sie beachten sollten, was dir geholfen hat oder was du gerade gelernt hast aus der ersten Zeit, was würdest du denen mitgeben?
Also zum einen ist, glaube ich, das klingt so ein bisschen platt, aber ich glaube, man muss sich wirklich trauen und man muss einfach da auch springen. Und ich glaube, viele Frauen sind wie sage ich das am besten? Ich glaube, sind da manchmal ein bisschen zögerlicher, wenn es um Gründung geht. Weil wahrscheinlich auch eine bessere Risikoeinschätzung da ist als das bei vielen und eine Selbsteinschätzung, als das vielleicht bei vielen Männern der Fall ist. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, diesen ersten Schritt überhaupt einmal zu gehen und sich zu trauen und dass es okay ist, dass man nicht alles weiß und dass es völlig okay ist und völlig normal, dass da ganz, ganz viele Fehler passieren auf dem Weg. Und wir haben wahnsinnig viele Fehler gemacht.
Ich mache auch immer noch Fehler.
Ja, auch, ich auch.
Ja.
Und ganz ehrlich, finde es wahnsinnig wichtig,
ja,
dass man sie macht.
Ja.
Weil man kann nur daraus lernen, wie man es besser macht. Und dann auch teilweise, manchmal haben Fehler mir auch geholfen.
Total.
Mich für dann wirklich für eine andere Richtung zu entscheiden und auch dann nochmal wach zu werden und nochmal drüber nachzudenken. Ist natürlich, man muss wahnsinnig dann an seinem Selbstbewusstsein arbeiten, weil Fehler sind natürlich halt dieses Versagen. Für mich ist das ganz, ganz schlimm, wenn ich das Gefühl habe, dass ich versage. Aber da muss man, das muss man üben und das auch loszulassen. Deswegen meditiere ich zum Beispiel auch mit so einer App, weil da übe ich das halt auch immer. Naja, anders geht es ja nicht, weil du kannst ja nicht ewig, also ich glaube, dass er dann eher vielleicht, weiß ich nicht, würde ich jetzt eher als frauentypisch vielleicht kategorieren, dass man sagt, oh, das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht, oh Gottes Willen. Ich glaube, das, was ganz Positives, was Männer, glaube ich, eher so machen, ist dieses so da reingehen und dann noch
rums,
weiter geht's. Nicht mehr zurückschauen. Da können wir uns, glaube ich, große Scheibe von abschneiden, auf jeden Fall.
Ja, aber auch, das stimmt, große Scheibe von abschneiden, aber auch die richtige Balance finden, weil ich glaube, es hat auch wahnsinnig viele Vorteile, wie wir Frauen dann im Gegenzug sind. Und ich glaube, das macht auch die Geschäftswelt ein Stück besser. Aber ja, also ich glaube, das ist wahnsinnig, ja, wie du sagst, man lernt aus Fehlern. Ich mache immer noch so viele, sei das irgendwie Sachen, die man finanziell wahnsinnig bereut, wo man denkt, Mann, boah, da hätte ich echt mal aufpassen müssen, da hätte ich das vertraglich besser regeln müssen. Sei es, wenn man klar hat man sich auch mal in Menschen oder weiß vielleicht, das hätte man früher. Das geht mir eigentlich so, dass ich lerne gerade wahnsinnig viel in Sachen, wie da hätte man früher reagieren müssen. Weiß nicht, ob dir das so geht.
Bauchgefühl.
Ja, Bauchgefühl.
Wenn du schon manchmal, bei mir geht manchmal so eine Alarmglocke an und ich ignoriere die. Weil ich dann immer so sage, nee, das ist jetzt, du bist jetzt total überimpft. Ja. Also du überinterpretierst da gerade was. Aber ich denke, dass da, glaube ich, ganz viel bei uns als Mensch läuft im Kopf und ganz viele Informationen zusammenfließen, die wir gar nicht so vor Augen haben, die unser Kopf aber schon lange verstanden hat und als Information sortiert hat. Und deswegen ist es bei mir so, dass ich immer mehr auf darauf höre. Und wenn ich zum Beispiel in bestimmten Situationen jetzt mit Gästen oder Mitarbeitern, die ich neu einstelle, wenn da irgendwie bei mir irgendwie dieses kleine Fähnchen winkt und sagt, ah, da ist irgendwas, dann gucke ich mir das wirklich immer noch mal ganz, 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 ganz genau an und höre auch da drauf. Weil inzwischen muss ich sagen, dass ich das echt gut bewährt habe. Und dass ich da aus manch einer seltsamen Situation dann ganz anders rausgegangen bin. Ja, das stimmt. Und dann auch zu lernen, irgendwie dann schneller da Konsequenzen auch zu ziehen. Ne? Ja, und ansonsten, ich glaube, man muss ganz viel fragen, ganz viel um Rat fragen, das Netzwerk entweder befragen oder aufbauen zu versuchen. Und ich glaube auch, also das merke ich auch, dass man auch irgendwie da auch ehrlich und auch verletzlich ist und auch sagt, was gerade das Problem ist und wo man irgendwie Hilfe braucht. Ne? Das ist, glaube ich, so eine, wenn ich das jetzt so im Gründungsumfeld, wo alle immer sagen, wie toll sie sind und wie toll alles läuft. Und es läuft halt nicht immer alles so toll. Und ich glaube, da tut man sich einen Gefallen, wenn man das auch mal zugibt und da um Rat fragt und um Hilfe bittet. Und ich glaube, dann kommt das zurück und bei anderen gibt es genauso.
Ja. Ja, ich denke auch, dass man da mit offenen Augen und offenen Ohren und ich glaube, es ist auch mal ganz wichtig, dass man sich austauscht. Sich nochmal neutral, also nochmal Meinungen, ob die immer so neutral sind, ist halt die andere Frage, aber sich vielleicht auch befangene Meinungen einholt, um sich dann vielleicht selber klarzumachen, wie man wirklich zu bestimmten Situationen steht. Also ist auf jeden Fall, glaube ich, gut, wenn man sich nochmal ein bisschen umtut. Und wenn du jetzt Netzwerk sagst, ich finde das wirklich auch ganz, ganz wichtig, nochmal auf das Thema Frauen zurückzukommen, dass Frauen auch supporten.
Total.
Ich finde, das ist so etwas, was ich so in Gesprächen jetzt auch immer wieder merke, dass wir gar nicht das tun. Wir tun es einfach nicht. Das ist ganz, ganz schwache Leistung, muss ich mal sagen. Ich fand es ganz schön. Wir hatten ja eben gerade kurz noch mal so darüber gesprochen, den Ladies Lunch, den ich da initiiert habe, auch vor 2 Jahren, 2018. Das war ja auch so ein Beginn des Podcasts, sag ich jetzt mal. Der Podcast ist ja ein Resultat aus den nicht mehr stattfindenden Ladies Lunches, weil ich das einfach momentan natürlich aufgrund der Größe nicht machen möchte, weil das jetzt zu der Zeit mit Corona einfach ich als eher schwierig
anfühle. Hoffentlich bald wieder stattfinden, weil die sind wunderbar. Also das war ist ein grandioses Format, was du geschaffen hast.
Und es hat wirklich Spaß gemacht, weil man auch wirklich das Gefühl hatte, dass Frauen auf Frauen zugehen, die meisten kannten sich ja wirklich gar nicht, also ich sag jetzt mal 80% kannten sich nicht, und dass alle offen aufeinander zugegangen sind und sich ausgetauscht haben, ohne Vorurteile und viele, mit denen ich im Gespräch bin, die machen jetzt auch Geschäfte miteinander, das finde ich ganz, ganz interessant.
Ich habe auch tolle Kontakte damals für alle Hörer, die jetzt leider da nicht dabei waren. Nein, das war wirklich ganz toll. Ne? Also, drei oder vier Mal hat stattgefunden, glaube ich, ne? Von 3 Stunden an einem Samstag einfach wunderbare Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen, Gastronomie, Medien, Wirtschaft, kreative Berufe zusammengebracht. Tim hat gekocht.
War sehr hervorragend, war sehr gut.
Ja, ja, also Wahnsinn. Und es gab fantastischen Champagner und Weine. Und der Samstag war danach gegessen, aber es war so toll.
Ja, ich habe das auch immer als sehr positive und sehr offene Mitteilung in Erinnerung. Und das war mir auch so, diese Gespräche haben mir jetzt auch so ein bisschen gefehlt. Das ist ja in so einem ganz kleinen Moment eigentlich entstanden vor einigen Sommern. Ich glaube, vor 3 Jahren habe ich mich mit 4 verschiedenen Frauen getroffen, von denen ich 3 halt vorher noch gar nicht kannte, die aus ganz anderen Bereichen kamen als ich. Und wir haben dann doch festgestellt, obwohl wir aus verschiedenen Branchen kommen und auch verschiedenen Alters waren und auch auf ganz verschiedenen Ebenen unserer Karriereleiter standen, doch ganz viele Dinge auch gemeinsam hatten. Das war die Inspiration sozusagen für den Ladies Lunch, das auch im Größeren aufzuziehen und zu sagen, ja, mehr Frauen miteinander zu verbinden, weil ich kannte dann auf einmal so viele Frauen und ich würde die gerne mal alle in einen Topf tun, einmal in einen Raum sperren, bei was zu essen, was zu trinken, dass man sie austauschen kann. Das hat ja auch funktioniert. Und das hat mir jetzt auch so gefehlt. Dann habe ich ein digitales Dinner gemacht mit Fucking Great. Dann habe ich halt mit 7 anderen Frauen, denen habe ich dann das unser Fucking Great Menü nach Hause geschickt und haben wir uns zu einer bestimmten Uhrzeit verabredet und cool. haben das mal auf die Art und Weise gemacht. Es ist natürlich so, dass man eigentlich eher danach natürlich sich sehnt, sich wieder zu treffen.
Ja.
Und das geht halt nicht. Oder? Bevor ich jetzt so oft so ein digitales Zoom-Dinner mache, versuche ich das halt wirklich so in Gespräche einfach auch zu führen und einfach zu reden, weil ich anscheinend mache das ja ganz gerne.
Nein, aber wie du sagst, ich finde das auch, ich finde das wahnsinnig wichtig. Wir Frauen müssen uns viel mehr unterstützen und supporten und netzwerken. Und das machen die Männer schon ganz natürlich und schon immer. Und ich glaube, da sind viele immer genervt, so, ach, noch so ein Frauenthema. Mhm.
Aber können sie ja sein.
Genau.
Von mir aus können alle Menschen total genervt
voll
sein. Die müssen ja auch nicht
zuhören. Ich finde super.
Den interessiert, der hört dazu. Und wenn nicht, der muss es halt nicht machen. Wir leben ja in einer freien Welt.
Ja.
Ich glaube, es geht darum, dass man halt auch wirklich miteinander spricht. Weil ich glaube, wir nehmen uns halt auch gar nicht Zeit dafür.
Ja.
Wir reden ganz viel gar nicht. Weil wir sind eigentlich meistens damit beschäftigt, alles richtig zu machen.
Ja.
Also ich auf jeden Fall.
Das stimmt.
Man merkt, dass ganz viele Frauen Perfektionistinnen sind.
Mhm.
Also wir sind, glaube ich, immer sehr getrieben davon, alle Ansprüche, die wir an uns gestellt fühlen, auch aus der Gesellschaft zu erfüllen. Und ob das jetzt auch Kinder bekommen ist und Kinder richtig erziehen und gleichzeitig perfekte Mutter und arbeiten gehen und vielleicht auch noch Karriere machen. Also das ist ja auch so ein Thema, was halt gerade so gastronomietechnisch auch sehr, sehr schwierig ist. Und mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum wir so wenig Frauen in der Gastronomie haben, die wirklich Karriere machen.
Was ist denn da die Lösung?
Ich weiß es nicht. Ich hätte sie gerne. Ich glaube, viele, die das wirklich schaffen, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen, die haben dann halt einen starken Mann hinter sich, der...
Oder Frau.
Oder eine starke Frau, stimmt, Entschuldigung, die sie dann supporten und dann auch unterstützen. Ansonsten ist es ja fast nicht möglich. Und hier in Berlin, sage ich mal, ist es ja so, dass die meisten ja auch zugereist sind.
Mhm.
Die haben ja auch keine Eltern, die dann Großeltern sein können, die dann sich um die Kinder nochmal mitkümmern können. Also es ist auf jeden Fall ein Dilemma.
Das stimmt. Ja, ich weiß die Lösung leider auch nicht.
Ja, warum wir jetzt so lachen, weil das ist, glaube ich, ganz gut, ratlos auch zu sein. Aber ich bin mir sicher, dass wir, weil wir einfach dazu gezwungen sein werden als Branche, auch nach Lösungen suchen werden müssen, das ist die richtige Formulierung.
Wir haben schon ein bisschen Champagner getrunken, das Disclaimer.
aber... Es ist halt immer so die Krux, weil eben gerade in unserem Beruf, wenn du ein Restaurant hast, ich weiß nicht, wie lange arbeitet man, wenn man in der Brauerei von den Stunden, geht das auch in die Abendstunden? Wie muss man sich das vorstellen, wenn Bier gebraut wird?
Also wir fangen sehr, sehr früh an, ich nicht, muss ich dazu sagen, aber wir arbeiten mittlerweile zweischichtig in der Brauerei und die ersten fangen um 6 Uhr an. Also 6 Uhr früh geht's los. Und dann teilweise geht die zweite Schicht so schon in die Abendstunden hinein. Und wir haben da mittlerweile auch, wir haben einige Familienväter und auch Mütter. Wir haben auch eine Braumeisterin und die ein Kind hat und die zweite kriegt jetzt eins. Also genau, das versuchen wir dann natürlich auch schichttechnisch so abzubilden, dass das dann auch funktioniert. Aber ja, die Abendstunden sind natürlich schwierig. Ne?
Mhm. Ja, naja. Ich frage mich halt auch immer, wie die Krankenschwestern und das halt so machen. Ich meine, die haben ja auch alle irgendwie Kinder und Schichtdienst. Und ich glaube, letztendlich ist es echt ganz schön undankbar teilweise. Und ich bewundere wirklich auch gerade jetzt natürlich zu diesen Zeiten, zu Corona-Zeiten, auch die Menschen, die in dem medizinischen Bereich arbeiten, die das mit so viel Ruhe und Gelassenheit und trotzdem immer noch Freude machen und ja auch viel aufgeben. Da sollte man auch sehr dankbar sein.
Das stimmt.
Ja. Ja, man merkt immer, dass also Corona auf jeden Fall viel begleitet immer noch.
Ich bin gespannt, was bleibt. Also erstmal mal gucken, wie lange uns das noch begleitet. Ich hoffe nicht mehr allzu lange, aber ich bin. Ja, ich frage mich, was so auch aus dem Lockdown, wo alle dann eher sich so besonnen haben und ein bisschen kreativer geworden sind. Ich glaube, gerade ist es eher so eine Erschöpfung, die bei vielen sich so ein bisschen breit macht.
Ja, die hatte ich auch gerade so ein bisschen.
Ja. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das uns als Gesellschaft und Branche verändert und wie nachhaltig das ist und wie nachhaltig uns das verändert und ob es nachhaltig zum Guten ist.
Ja, das werden wir natürlich jetzt im Moment nicht feststellen können. Man muss halt gucken, wann man das überhaupt messen kann.
Ja. Und vor allem, ich meine, am Ende des Tages müsst ihr vor allem, und wir auch, aber ihr seid ja nochmal auf einem ganz anderen auch Niveau, ihr müsst einfach jeden Tag wieder liefern. Jeden Tag von Neuem. Also es ist auch wahnsinnig schwierig, dann immer so innezuhalten und sich zu hinterfragen. Und ja.
Aber spannend. Ja, es ist absolut spannend. Also mit diesem Hinblick oder herausschauenden Blick, dass man ja nicht weit schauen kann,
ja.
Es ist natürlich sehr, sehr. Ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen Energie nimmt, dass man versucht, jeden Tag das Beste zu geben und man sich auch freut. Also wir freuen uns wirklich darüber, dass viele Gäste zu uns kommen und glücklich sind und zufrieden sind und zu diesen Zeiten auch wirklich rausgehen und zu uns essen kommen. Und man hat halt so dieses Gefühl, man läuft halt gegen so eine Wand, weil man irgendwo diese Angst hat, dass es halt morgen auch erstmal wieder für ein paar Wochen vorbei sein kann. Und das ist so eine gewisse Frustration, die sich dann in einem breit macht. Und natürlich auch die Angst, kann man das dann finanziell überleben? Noch kommt noch mit dazu, weil es ist nicht, ja, der Staat hat Hilfen gegeben, aber wenn wir uns nicht selbst geholfen hätten mit dem Lieferservice, dann weiß ich nicht, was dann gewesen wäre. Und es gibt auch zum Beispiel so ein Unternehmen wie wir. Wir haben ja jetzt 40 Mitarbeiter. Da haben ja die staatlichen Hilfen, diese Corona-Hilfen, die meistgestellte Frage, die ich bekommen habe. Und hast du schon Corona-Hilfe beantragt? So, nein, kann ich doch gar nicht. Denk doch mal nach. Ja, aber wieso denn nicht? Weil mein Unternehmen ist viel zu groß dafür.
Ja.
Viel zu groß. Ja. Das ist für, was war das, 10 oder 15?
15 war, glaube ich, die Grenze.
Und, ja, und dann was ist denn mit den Unternehmen? Und es kam ja sehr, sehr spät erst für die größeren Unternehmen. Die konntest du auch diese
nicht
Hilfen,
durch, ja.
Die Hilfen konntest du auch dann auch erst um viel in Anspruch nehmen, wenn du nicht schon einen KfG-Kredit irgendwie beantragt hast. Und die meisten in unserer Größe, so wie wir auch, haben dann natürlich sich um einen KfW-Kredit gekümmert. Ja. Um abgesichert zu sein dafür, dass liquide Mittel da sind.
Ja,
ja, es ist eine unstetige Zeit, aber ich denke, dass es wichtiger ist, so wie wir das machen, dass auch alle anderen versuchen, das zu machen, trotz alledem positiv in die Zukunft zu gucken, ist wirklich das Allerbeste draus zu machen.
Ja.
Und auch wirklich das Positive zu fühlen, weil nur so kann man, wir müssen ja auch sowieso Vorbilder sein und weiterzumachen und sich nicht unterkriegen zu lassen und nicht aufzugeben.
Ja, absolut.
Ja.
So wie keine andere Alternative.
Nee. Gibt keine, nee. Ach, wir lassen uns nicht unterkriegen. Ich denke mal, das ist immer so, dass wir, es wird immer wieder Situationen im Leben geben, auf die wir nicht vorbereitet sein können als Unternehmer.
Weißt du, was hilft? Ein gutes Essen und Trinken.
Ja. Genau, geht mehr essen. Geht trinken. Trinkt Bier und Champagner. Ja.
Absolut.
Ja. Liebe Katharina, Ich danke dir sehr, dass du heute da warst und dass du so oft mit mir gesprochen hast, dass du uns so viel erzählt hast über dein Leben und über das, was du machst und über deine Zukunftspläne und über deine aktuellen Pläne. Und ich hoffe, dass wir alle gut durch die Zeit kommen.
Das wünsche ich euch auch.
Und ich komme bald wieder zu euch essen.
Bitte.
Ich habe jetzt so Appetit bekommen auf euer Gemüse, dass ich ganz vergessen hatte, dass es ja da ist. Ne?
Man, wir haben auch viele tolle neue Biere.
Ah. Ich probiere unbedingt mal dieses Probierbrett.
Alles
probieren.
Und noch viel mehr.
Super, sehr schön, da freue ich mich. Dann Dankeschön und...
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, das freut mich, Dankeschön. Bis bald.
Bis bald.
Das war Auf ein Glas Champagner mit Marianne Raue. Frauen in der Gastronomie. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Gästevorschläge. Immer gerne an podcast@frauenindergastronomie.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wenn ihr mit Marianne in Kontakt bleiben wollt, folgt ihr auf Instagram unter @marianneraue.